SRF 1.
So, und jetzt sind wir da mit dem Regionaljournal Graubünden. Schampf gibt alles. Sogar ein Extrakredit hat die Gemeinde locker gemacht, um die Bewerbung für ein Schneesportzentrum weiterzutreiben. Das Militär gibt weniger. Die Einsätze der Soldaten an Sportanlässen sollen mehr kosten. Diese Botschaft kommt nicht gut an. Und ein Museum ohne öffentliche Gelder baut.
Ich kam noch nie auf die Idee, irgendjemand um Geld zu fragen, also oder um Unterstützung oder Förderung. Bin ich noch nie auf die Idee gekommen, weil das schon immer mein eigenes Ding war. Und dadurch fühle ich mich auch bestätigt. Ich mache es so, wie ich denke, muss niemanden fragen oder irgendwelche Bedingungen oder Auflagen erfüllen.
Mehr über einen Banker, der zum Hobbit-Fan in Jenins geworden ist, später in dieser Sendung. Und dann das Wetter, der Sommer, der bleibt uns morgen noch ein bisschen treu. Und am Mikrofon ist Zara Auschild. Bis zu 60 Millionen Übernachtungen pro Jahr und rund 40 Millionen Franken vom Bund. Das würde ein nationales Schneesportzentrum nach Graubünden bringen. Klar, dass sich da dafür gerade mehrere Gemeinden im Kanton ins Zeug gelegt haben. Nach einer ersten internen Ausmarchung sind Arosa und Schkuol aus dem Rennen gefallen. Wir haben gestern berichtet. Noch dabei beim Bewerbungsverfahren sind Lenzerheide, Davos und Schampf. Und gerade Schampf will das Zentrum unbedingt. Gestern Abend hat die Bevölkerung ja gesagt zu einem Kredit von 70'000 Franken. Mit dem Geld soll die Kandidatur so richtig gepusht werden. Der Pius Kessler hat mit dem Gemeindepräsidenten Duri Campel geredet.
Der Gemeindeentscheid gestern, die 70'000 Franken für so ein detailliertes Ausschaffen von einem Konzept, der ist ja kommentarlos durchgegangen. Was bedeutet das für Sie?
Ja, für mich bedeutet das sehr viel, dass die Gemeinde ganz geschlossen hinter unserer Kandidatur steht. Und dass das eine Wirkung auch für das ganze Oberengadin hat und somit auch der Auftrag an uns, die Kandidatur sehr, sehr gut und in jedem Detail auszuschaffen.
Jetzt haben Sie aber schon etwas ausgeschafft, jetzt müssen Sie einfach noch besser, noch Detail liefern. Ist denn jetzt das Geld in den nächsten zwei Wochen, bis Sie das zusammen haben müssen, wird das in den nächsten zwei Wochen so quasi verbraucht, die 70'000 Franken?
Ja, nein, wir haben schon im Voraus einige Arbeiten gemacht und die Leute müssen wirklich intensiv arbeiten. Ich weiss, dass das Büro, das wir beauftragt haben, mit 5 Leuten dahinter sind.
Seit wann haben Sie denn ein externes Büro angestellt?
Das externe Büro haben wir im Vorfeld alles ausdiskutiert und die arbeiten jetzt seit einer Woche.
Das lässt sich nicht mehr mal an hoffen, dass Ihre Gemeinde den Wettbewerb mindestens intern dann auch mal gewinnt.
Ja, wenn man an einem Rennen teilnimmt und die Bevölkerung so geschlossen dahinter steht, so ist man wirklich gewillt, das zu gewinnen, nicht nur in der Region, sondern auch in der Schweiz.
Was passiert, wenn Sie intern schon ausscheiden? Sind ja 3 gleichwertige Projekte, das in Davos, das in der Lenzerheide und Ihres zum Weiterbearbeiten. Wenn Sie ausscheiden, dann haben Sie einfach 70'000 Franken zum Fenster ausgeworfen.
Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn man so Chancen hat, um so ein nationales Wintersportzentrum in die Gemeinde zu nehmen, so muss man das nutzen. Man tut bei dir auch andere Sachen planen und das braucht auch Geld. Es ist, wenn man an etwas hergeht, hat es ein Risiko.
Aber es ist jetzt schon eigentlich ein Kampf gegen Davos und gegen die Lenzerheide.
Nein, der Kampf ist für mich nicht gegen die Bündner, sondern der Kampf geht dann auf die Schweiz über. Für mich erste Priorität, dass es in Graubünden kommt und dann erst recht ins Schampf.
Wenn Sie nicht durchkommen beim Kanton, könnten Sie das auch direkt einreichen?
Das sollten wir dann noch mal kurz überprüfen, ob das geht.
Das heisst, Sie als Gemeindepräsident gehen direkt bis auf Bern rauf, wenn Sie muss, um das Zentrum Ihre Gemeinde zu holen?
Ja, da bewege ich mich sehr stark und bin auch gewillt, sehr stark zu kämpfen, dass es nach Schampf kommt. Und da wäre mir eine Reise nach Bern sicher nicht zu weit. Und wenn es nicht nur einmal geht, ja auch mehrmals.
Der Turicampel, der Gemeindepräsident von Schampf, er gibt also alles für so ein nationales Schneesportzentrum. Der Kanton, der entscheidet bis Ende September, über eine oder allenfalls auch mehrere Bewerbungen weiterschickt nach Bern. Und der Bund, der gehört dann den Sieger aus Graubünden oder eben auch aus einem anderen Kanton. Der Bund will das Gesetz für den Güterverkehr abändern. Und damit ist die Bündner Regierung gar nicht einverstanden. Sie kritisiert unter anderem, dass die Kantone viel weniger Geld würden kriegen in Zukunft für den Güterverkehr. Zum Beispiel hat man 30 Millionen vorgesehen, um den Güterverkehr zu fördern. Neu sollen es aber nur noch 12 Millionen sein. Die Regierung fordert jetzt, dass der Bund nochmal über die Bücher geht. Und noch diese Meldung hier. Ein Bartgeier macht Schlagzeilen. Er heisst Bernd, er ist 6 Kilo schwer und er hat einen Rekordflug von 3000 Kilometer hinter sich. Die Reise vom Vogel ist über Nürnberg und Prag bis an die Ostsee gegangen. Irgendwann hat der Vogel nicht mehr mögen. Tschechische Ornithologen haben ihn dann eingefangen und in einem Zoo wieder aufpäppelt. Jetzt ist der Bartgeier wieder in der Schweiz. Gestern haben den Naturschützer in der Nähe von Bad Ragaz zum zweiten Mal in die Freiheit und an den Himmel aufgelassen. Eine Skipiste präparieren, den Verkehr regeln, bei einer Abfahrt Essen verteilen im Festzelt. Seit Jahrzehnten hilft das Militär bei Volksveranstaltungen mit. So Einsätze sind bis heute fast gratis für die Veranstalter. In Zukunft soll die Hilfe vom Militär aber kosten. Und das kommt nicht gut an. Pius Kessler.
Zum Beispiel muss der Veranstalter jetzt für die Verpflegung und die Unterkunft zahlen oder auch für das Material, das das Militär selber mitbringt und fürs Benzin, das es für den Transport braucht. Dass der Bund hier die Finanzschrauben stärker anzieht, stößt der Veranstalter sauer auf. So auch Martin Berto, der in St. Moritz mitverantwortlich ist für die Skiweltcup-Rennen und auch für die WM, die im 17. Jahr steht.
Das haben wir so zur Leidwesen zur Kenntnis genommen. Für uns ist natürlich die Schraube tut uns weh. Weil die Budget ganz speziell von Damenrennen sind sonst schon sehr angespannt.
Hunderte von Soldaten helfen damals bei diesen Rennen mit. Und ohne die ginge es nicht, heisst es St. Moritz. Darum müssen jetzt gespart werden.
Wenn wir mehr müssen zahlen müssen, müssen wir halt irgendwo sonst sparen, weil wir nehmen nicht an, dass wir das Geld irgendwo können von anderen Seiten auftreiben. Und dann muss einfach weiter gespart werden. Und da leidet natürlich die Veranstaltung darunter.
Allerdings, nicht alle Veranstalter müssen ab sofort mehr zahlen, wenn das Militär zur Mithilfe angezogen wird. Beim WEF zum Beispiel, da gelten die Regeln nicht, weil das Militär auch aus Sicherheitsgründen dabei sei. Und das Militär wird weiterhin gratis ihre Dienste leisten, wenn es um Katastropheneinsätze geht.
Und jetzt tauchen wir ab hier im Regionaljournal. Ab in eine absolute Traumwelt, ab nach Mittelerde, in eine Welt mit Hobbits, Zauberer, Elben und Orks. Der Hobbit und die Trilogie Herr der Ringe beschreiben das Wunderland. Die Fantasiegeschichten vom berühmten Schriftsteller Tolkien haben den Bernd Greisinger verzaubert. So fest, dass er nach Jenins gezügelt ist und dort bald sein Hobbit-Museum eröffnet. Bis jetzt hat er hinter den Kulissen wie verrückt an diesem Projekt geschafft. Die Öffentlichkeit hat nur ganz wenig mitgekriegt. Das soll sich ändern. Ende Monat wird die Bevölkerung von Jenins öffentlich informiert. Und im September geht das Museum dann auf. Aber wer ist eigentlich der Mann hinter dieser ganzen Geschichte? Warum hat er sein Museum ganz im Stillen und ganz ohne öffentliche Gelder aufgebaut? Antworten hat die SRF3-Reporterin Simona Caminada bei einem Besuch in Jenins gekriegt.
Der Bernd Greisinger war mal ein richtiger Börsenstar in Deutschland. Nach dem Anschlag aufs World Trade Center in New York haben seine Fonds zugelegt. Er ist Fondsmanager vom Jahr geworden und hat jahrelang Kassen gemacht. Mit Abstrich, wie er sagt. 100-Stunden-Woche und die Familie wenig gesehen waren die Gründe, um der Finanzwelt den Rücken zu kehren.
Irgendwo kommt der Punkt, wo man auch sagt, irgendwo möchte ich mich aus der ganzen Sache lieber zurückziehen und wie ich auch genug irgendwo auch Geld verdient hatte, dass man eben auch ein gewisses Polster hat, fällt einem diese Entscheidung, die, sagen wir mal, 15 Jahre harten Arbeitens in diesem sicherlich nicht einfachen Berufszweig, ist mir dann sehr leicht gefallen, mich dann hier zurückzuziehen und zu sagen, nee, also jetzt ist für mich das Ganze erledigt.
Mit 2,5 Millionen Franken im Gepäck reist Bernd Greisinger in die Bündner Herrschaft auf Jenins und lebt weiter in einer Traumwelt. Er baut das erste Mittelerde-Museum für Welt. Eine Sammlung mit Bildern und Figuren aus dem Film «Herr der Ringe» und «Der Hobbit». Und wer erstaunt, dass in dieser Geschichte auch der Eintrittspreis nicht ganz von dieser Welt ist. 50 Franken will der Bernd Greisinger.
Mit 50 Franken kommen wir eigentlich der Sache, denke ich, noch recht human entgegen. Denn wenn man irgendwo irgendwelche Sachen wie Musicals oder Konzerte besucht, geht das schnell etwas mehr ins Portemonnaie. Und das, was wir hier in 2 Stunden bieten, muss ich vor einem Musical oder vor einem Konzert überhaupt nicht irgendwo verstecken.
Trotz exorbitantem Eintrittspreis, der Bernd Greisinger träumt schon eine Stufe höher und ist überzeugt, das Museum wird rentieren.
Die Nachfrage wird sicherlich, denke ich, sehr groß sein, denn es ist das einzige Museum weltweit mit dem Thema und wir haben Millionen Fans weltweit und die können eben leider auch nicht alle kommen, denn wir können nur 10.000 pro Jahr reinlassen.
Die Millionen Fans kommen also nicht ins Museum wegen dem weiten Weg. Nein, es haben auch gar nicht alle Platz. Das ist halt so in dieser Traumwelt. Basta.
SRF 3-Redaktorin Simona Caminada nach dem Besuch beim Bernd Greisinger. Sein Museum geht Ende September auf fürs Publikum. Was im Museum zu sehen ist, das können Sie auch schon ein bisschen nachschauen auf unserer Homepage unter Regionaljournal Graubünden anklicken. Übrigens, auf Anfrage hat es heute beim Gemeindepräsident von Jenins geheissen, wir freuen sich sehr aufs neue Museum. Und zu den Eintrittspreisen, wir reden im Privatmann hier nicht rein. Und vielleicht gibt es für die Einheimischen ja dann auch einmal einen günstigeren Eintritt. Bald 20 Minuten vor 6 Uhr hier im Regionaljournal. Wir schauen den Rest vom Osten. Im Fall vom Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Ley hat sich das Blatt gekehrt. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will das Verfahren gegen Hermann Ley in den wesentlichen Punkten einstellen. Was Hermann Ley dazu sagt, das hören wir gerade nachher. Zuerst schauen wir nochmal zurück auf die Geschichte. Martina Brassel.
Ende 2011 hat der Thurgauer SVP-Kantonsrat Hermann Ley die Affäre um den damaligen Präsidenten der Nationalbank, Philipp Hildebrand, ins Rolle gebracht. Hermann Ley hat Kontoauszüge von Philipp Hildebrand an Nationalrat Christoph Blacher weitergegeben. Bei den Kontoauszügen ist es um fragwürdige Dollargeschäfte vom Nationalbankspräsident gegangen. Im Januar 2012 ist der Philipp Hildebrand auf Druck vom Bankrat zurückgetreten und die Zürcher Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Hermann Ley eröffnet. Das Verfahren steht laut verschiedenen Medienberichten jetzt kurz vor dem Abschluss. Am Schluss übrig bleibt noch ein Strafbefehl wegen Verletzung vom Bankgeheimnis. Der ist aber noch nicht rechtskräftig. Gleichzeitig hat die Bundesanwaltschaft heute das erste Mal offiziell bestätigt, dass sie in der Affäre Hildebrand ein Strafverfahren eröffnet hat.
Martina Brassel, sie hat vor der Sendung auch mit dem Hermann Ley geredet.
Hermann Ley, ein Punkt hat die Staatsanwaltschaft Zürich das Verfahren gegen sie nicht eingestellt, nämlich im Punkt der Verletzung vom Bankgeheimnis. Dort wird es voraussichtlich einen Strafbefehl geben. Wie einschneidend wäre so eine Verurteilung für Sie?
Also das sind meiner Meinung nach nur noch untergeordnete Punkte, die rum sind. Aber natürlich ist es für mich nicht zu akzeptieren, dass man bestraft werden soll, wenn man einen Missstand aufdeckt. Und da würde ich sicher dagegen vorgehen.
Hätte denn so ein Strafbefehl für Sie als Anwalt und auch als Politiker Konsequenzen?
Nein, das glaube ich nicht, weil es ist klar, dass ich einen Missstand aufdeckte, dass der Nationalbankpräsident seine Handlungen im Amt privat bereichert hat und da hätte man müssen handeln und ich nehme an, dass jeder andere Bürger das auch gemacht hätte.
Wenn man über den ehemaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand redet, ist es ja so, dass die Bundesanwaltschaft Bern bestätigt hat, dass jetzt auch gegen ihn ein Strafverfahren läuft. Ist das für Sie auch eine Genugtuung, weil er dort mal dabei war, wo Ihr Name das erste Mal in der Öffentlichkeit genannt worden ist?
Eine Genugtuung natürlich nicht, aber ich finde es recht, dass man jetzt nach anderthalb Jahren oder noch mehr als anderthalb Jahren auch dieses Recht fasst, wo eben einen Missstand verursacht haben, wo privat spekuliert haben. Und ich hoffe, dass da wirklich alles jetzt endlich aufgedeckt wird, wo da allenfalls sonst noch rum ist.
Sie haben immer gesagt, sie würden wieder gleich handeln, wie sie dort mal gehandelt haben. Wenn wir aber zurückschauen, dann haben sie doch recht unten durch müssen. Sie mussten viel Kritik einstecken von politischer Seite. Sie sind gemahnt worden vom Anwaltsverband. Was würden Sie heute vielleicht anders machen?
Ja, es ist schon schwer erträglich, eben, dass der einen Missstand aufdeckt, nachher dieser Weg eingedeckt wird. Ich würde wahrscheinlich in Zukunft das einfach anonym allen Zeitungen verschicken und nicht mehr versuchen, den richtigen Weg zu wählen, nämlich die Aufsichtsbehörden zu informieren über die unglaublichen Missstände.
Sie haben gesagt, Sie sind recht eingedeckt worden. Was erwarten Sie von den Leuten, die Sie kritisiert haben, die Sie gemahnt haben, die nicht verstanden haben, was Sie gemacht haben?
Ja, die müssen vielleicht auch mal über die Bücher gehen und sich dann überlegen, was da wirklich passiert. Und dann werden sich vielleicht irgendwann mal müssen eingestehen im stillen Kämmerli, dass sie vielleicht ein bisschen überreagiert haben, dass sie den Falschen zitiert haben, nämlich den, der den Missstand aufdeckt hat und nicht den, der den Missstand verursacht hat.
Sagt der Thurgauer Anwalt und Kantonsrat der Hermann Lei hier im Regionaljournal. Das lange Warten ist vorbei. 12 Jahre nach dem Out gegen den Bundesliga-Club Freiburg spielt der FC St. Gallen wieder im Europacup. Die Ostschweizer treffen heute in rund anderthalb Stunden in der AfG-Arena auf den russischen Rekordmeister Spartak Moskau. Und St. Gallen sieht sich als krassen Aussenseiter. Spartak Moskau, ganz ein grosser, ein besonderer Brocken. Für den FC St. Gallen auch ein Highlight in dieser Saison. Wir haben darüber mit dem Christoph Franzen geredet. Er ist Korrespondent von SRF in Moskau. Katrin Keller hat ihn zuerst gefragt, wie der Match, der für St. Gallen so etwas Besonderes und Grosses ist, denn in Russland ankommt.
Ja, also hier in Moskau ist das Spiel aber so in dem Rahmen, wie man im Normalfall vor den Europacup League Spiele berichtet. Das ist ja der Anfang erst, also die grossen Hammerspiele, die sind noch nicht da. Und dementsprechend ist das alles eher ein bisschen bescheiden. Aber was man wirklich kann sagen, wenn man so die Sportberichterstattung liest, der FC St. Gallen als Club, der ist hier unbekannt und dementsprechend sagt man euch, der Club, der müssen wir einfach schlagen.
Also St. Gallen eher unbekannt. Wie ist es mit Spartak? Gehört der eigentlich auch so einem russischen Oligarch?
Ja, Spartak gehört nicht nur im Oligarch, sondern im ganzen Ölimperium. Also hinter Spartak steht das Ölimperium Lukoil. Das ist die grösste privat geführte Ölholding oder Ölgesellschaft in Russland. Und einer von der wichtigsten Aktionäre da ist der Leonid Fedun. Und das ist auch der Präsident vom FC Spartak. Aber was man muss sagen, also Spartak Moskau hat sich durchaus den Ruf erhalten von einem Club, der nach dem Volk steht. Das geht nun die Geschichte zurück, in die Sowjetgeschichte, wo eigentlich Spartak ist der Club gewesen von der Gewerkschaften, vom Proletariat, also vom Bützer, wie wir in der Schweiz sagen. Und das ist eigentlich im Gegensatz zu anderen Clubs. Zum Beispiel Dynamo Moskau ist immer noch dem Innenministerium gestanden, also dem KGB. ZSK Moskau war der Club von der Roten Armee und Spartak war der Club eigentlich vom ganzen Volk.
Also Spartak ist ein Traditionsclub. Die Fans von Spartak, die haben ja wegen ihrer Gewaltbereitschaft und wegen ihren Nazisprüchen immer wieder zu reden gegeben. Wie gewalttätig sind denn die jetzt wirklich? Und wie können ausgerechnet Russen dazu ein Nazi sein?
Man hat in Russland heutzutage einen starken Nationalismus, der zum Teil übergeht in Rassismus. Man muss sich vorstellen, es sind in den letzten Jahren sehr Hunderttausende, vor allem also Kaukasier und Zentralasier, also Leute aus der ehemaligen Sowjetunion nach Moskau und in andere grosse russische Städte gekommen, weil da das Geld ist, weil da die Arbeit ist. Und das verursacht einfach immer wieder Spannungen. Und das hat die Reaktion davon, sind einfach rassistische Übergriffe. Was tatsächlich schockierend ist, ist, dass die Leute zum Teil Nazi-Symbol brauchen. Und ich kann mir das einfach nur erklären, das sind einfach zum Teil Dummköpfe, die ihre Geschichte nicht kennen. Und ich habe einen interessanten Fall selber erlebt, nachdem dass es mal so eine Versammlung gegeben von Fußballfans in Anführungszeichen, wo im Zentrum von Moskau der Hitlergrüße gemacht und so weiter. Da habe ich mit einer alten Freude geredet und die hat gesagt, Also ich habe den Krieg erlebt und das hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass ich das in Russland einmal sehen müsste, dass junge Russen Hitlergrüße machen.
Also so ein bisschen von der politischen Ebene jetzt vielleicht wieder zurück, doch zum Sport. Der Traditionverein, was hat denn der so alles gewonnen, dass man sich da auch noch etwas darunter vorstellen kann?
Ja, Spartak Moskau ist schon zu Sowjetzeit ein ganz erfolgreicher Club gewesen, mit rund einem Dutzend Meisterschaftssieger in der Sowjetliga. Aber die ganz grosse Zeit, das ist nachher am Anfang von der russischen Meisterschaft, also in den 90er Jahren, wo man quasi 10 Jahre lang die Liga dominiert hat, nur mit einem Unterbruch jede Meisterschaft gewonnen hat. Mehrere Cup-Sieger und in diesen Jahren ist man 3-mal in europäischen Wettbewerben bis in ein Halbfinale gekommen, aber bis in ein Finale hat es nie gelangt.
Zu den Stärken, was sind denn die ganz grossen Stärken von dem Verein?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Verein, also er gehört immer noch zur Elite im russischen Fußball. Aber er steht ein bisschen im Schatten von Clubs, die nur reicher sind, wie zum Beispiel Zenit St. Petersburg oder ZSK Moskau. Aber Spartak Moskau zeichnet sich aus durch eine solide Mannschaft. Also es ist jetzt nicht wie in anderen Teams, zum Beispiel Anji Makhachkala, wo man Superstars mit einfacheren Russen zusammen spielen. Hier hat man eine gesunde Mischung zwischen russischen Fußballern und einigen Ausländern, die das Team punktuell sehr gut verstärken. Und ein grosses Plus von diesem Team ist der Trainer, der Valery Karpin, also eine grosse Figur im russischen Fußball. Und der hat es einfach geschafft, in den letzten Jahren Stabilität in das Team zu bringen, wo solider Fußball spielt.
Ja gut, jetzt zum Spiel gegen St. Gallen heute Abend. Was muss St. Gallen tun, um gegen Spartak eine Chance zu haben?
Ja, ich glaube, die grosse Chance für St. Gallen ist sicher, dass Spartak das Team könnte unterschätzen. Und das hat mir eigentlich auch ein Kommentator heute gesagt, Spartak, die schlägt sich oftmals selber, vor allem gegen Teams, wo man das Gefühl hat, ja, da ist der Sieg auf sicher. Und ich glaube, wenn St. Gallen, wenn die frech aufspielen, wenn sie an ihre Stärke nicht glauben, dann ist sicher ein gutes Resultat daheim möglich. Und dann, glaube ich, muss man sich auch im Rückspiel hier in Moskau sicher nicht verstecken.
Also, man darf gespannt sein auf heute Abend. Geshootet wird am 7. SRF 2 übertragen den Match zwischen Spartak und St. Gallen live. Berichtet für uns hat Christoph Franzen, er ist SRF-Korrespondent in Moskau. Regionaljournal, jetzt ist es gerade 5 Minuten vor 6 zu der Wetterprognose. Felix Blumer von SRF Meteo.
Heute Abend ist es trotz ein paar Schleierwolken ziemlich sonnig und Quellwolken über den Berg fallen rasch wieder in sich zusammen. Morgen geht es dann allgemein mit viel Sonnenschein weiter. Vor allem am Vormittag hat es zum Teil ein bisschen dichtere, hohe Wolkenfelder und die Sonne kann sogar kurz hinter den Wolken verschwinden. Am Nachmittag bildet sich dann über den Berg wieder Quellwolken und morgen könnten die durchaus grösser werden und das eine oder andere Gewitter bringen, das vor allem in den südlichen Tälern und im Engadin. Morgen früh zeigt das Thermometer in der Herrschaft etwa 14 Grad, in den Mulden vom Oberengadin gibt es zum Teil sogar Frost mit Wert um minus 1 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann rund um Chur etwa 26 Grad, in Davos gibt es 19 Grad und Schulz 23 Grad. 0 Grad Grenze liegt am Morgen bei rund 3700 Meter. Am Samstagvormittag ist es noch mindestens zeitweise sonnig und in der Herrschaft und in Domleschg wird es sogar ganz leicht föhnig. Am Nachmittag spätestens dann aber gegen den Abend setzt verbreitet Regen ein und der wird in der Nacht zum Sonntag, vor allem im Nordbünden, ziemlich ergiebig. Bevor der Regen kommt, gibt es zwischen dem Meienfeld und Thusis nochmals 26 Grad. Am Sonntag ist es dann wechselhaft mit weiteren Regengüssen und es ist markant kühler. Zu Chur gibt es noch 17 Grad und Schneefallgrenze sinkt in Nordbünden auf etwa 2300 Meter ab.
Und dann noch der Bündnertag im Rückspiegel. Schampf im Oberengadin will unbedingt ein nationales Schneesportzentrum in die Region holen. Um die Kandidatur vorwärts zu treiben, hat die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung gestern Ja gesagt zu einem Kredit von 70'000 Franken. Mit dem Geld wird unter anderem eine 5-köpfige Arbeitsgruppe bezahlt, die sich zurzeit nur mit dem Projekt beschäftigt. Auch noch dabei bei dieser Ausmarchung um ein Schneesportzentrum sind im Moment die Lenzerheide und Davos. Die Einsätze vom Militär bei Sport- und Volksanlässen sollen teurer werden, das will der Bund. In Graubünden kommt die Idee aber nicht gut an. In St. Moritz heisst es zum Beispiel, gerade für grosse Sportanlässe wie die Ski-WM 2017 sind wir auf das Militär angewiesen. Und wenn wir den Soldaten jetzt plötzlich mehr zahlen müssen für den Einsatz, dann fehlt das Geld halt an anderen Orten. Und das wär's gsi von uns für heute. Sie können nachlesen und nachlesen auf srf.ch, dann News, die Regionen und Graubünden anklicken. Wir sind auch auf Twitter, Sie finden uns immer unter dem Stichwort Regionaljournal. Schön sind Sie dabei gewesen heute, hoffentlich auch morgen gleiche Zeit, gleiche Station. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Sarah Hauschild.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.